wenn wir später zu dem Portfolio von der KI kommen, die KI wählt selten KI-Titel aus, beziehungsweise eigentlich gar nicht, ja. Also ganz, das ist schon mal ganz interessant.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir haben über künstliche Intelligenz in meinem Podcast ja schon ein paar Mal gesprochen. Dort ging es um ein grundsätzliches Verständnis zu dem großen Thema mit seinen vielen, vielen Fragezeichen. Worüber wir heute sprechen wollen, ist, welche Rolle künstliche Intelligenz im Fondsmanagement spielt, beziehungsweise wie man mit KI investieren kann. Dazu habe ich Kevin Entler eingeladen. Kevin ist Head of Quantitative Portfolio Management bei Arcatis Investment, einer renommierten Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Kevin, du bist dort seit 10 Jahren tätig, habe ich gesehen und gehört. Deine Leidenschaft sind Zahlen, Computermodelle und KI. Also genau der Richtige für unser Gespräch heute. Erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Kevin.
Ja, vielen Dank. Freue mich, bei euch zu sein und bin gespannt auf ein spannendes Gespräch.
Ja, ich auch. Und es ist ja auch ein Novum für mich. Mein Ex-Mann hieß Kevin. Von daher, Kevin, wir haben jetzt hier eine Aufgabe vor uns.
Ich tue mein Bestes.
Ja, genau. Genau. Also kleiner Spoiler am Anfang. So, Kevin. Arcatis ist ja bekannt für den, also wer euch nicht kennt als Fondsgesellschaft, mir seid ihr natürlich nicht fremd, aber unsere Hörerinnen kennen euch vielleicht nicht so gut. Euer Anlagestil ist ja eigentlich Value. Das heißt, das ist so ein bisschen sehr traditionell, eine sehr konservative Art, würde ich jetzt mal sagen, Fonds zu managen, indem man versucht, den intrinsischen Wert des Unternehmens zu ermitteln und dann die langfristige Perspektive und dann entsprechende Erträge. Und dafür ist euer Gründer der Dr. Leber, der auch bekannt und auch eine Koryphäe eigentlich auch in dem Segment. Und umso,
absolut.
Ja, genau, dafür kennt man ihn natürlich in der Branche. Ihr habt ja auch eine Frau in der Geschäftsleitung, darf man auch nicht unterschlagen in diesem Podcast.
Das ist richtig, die Eheleute haben zusammen die Firma gegründet.
Ja, perfektes Duo, ja, also, Diversity von exakt. Anfang an.
Genau.
Genau, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Und auch eine sehr sympathische Frau, mit der habe ich natürlich auch schon gesprochen, weil die hat dich zu mir in Podcast geschickt. Also der hast du es zu verdanken.
Ja.
So, also umso erstaunlicher ist es natürlich, dass ihr so als eher konservatives Haus, sage ich jetzt mal, quasi eigentlich schon ein alter Hase seid, wenn es um Sachen KI geht. Erklär mal ganz kurz, wie seid ihr denn darauf gekommen, KI schon so früh für euch zu entdecken?
Ja, also genau, Dr. Leber fährt ja jedes Jahr nach Omaha zum Warren Buffett, um sich da neue Inspiration zu holen. Seine Frau ist da auch immer dabei, also ist quasi auch nicht nur sein eigenes Ding. Genau, und das macht Dr. Leber jetzt nächstes Jahr seit 30 Jahren, also 30 Jahre wird die Firma alt, sind dann etablierter Spieler. Der Unterschied vielleicht von Dr. Leber zu Warren Buffett ist, dass er sehr offen gegenüber Datenauswertungen, auch neuen Tools, da ist er einfach sehr, sehr aufgeschlossen dem gegenüber. Und es ging immer darum, Unternehmen halt auch über datengestützte Prozesse zu finden, in die man investieren kann. Also sozusagen dieses Value Investing auch mal auch noch einen Schritt weiter gedacht technologisch.
In modern gedacht.
Genau, in modern gedacht, ja. Für uns war es dementsprechend so vor 10 Jahren oder für Dr. Leber, glaube ich, eine sehr natürliche Weiterentwicklung. Da ist das Thema künstliche Intelligenz gerade wieder so ein bisschen en vogue geworden, obwohl die Thematik ja schon 50, 60, 70 Jahre alt ist von der Theorie her. Aber so in den um die 2010 herum hat man dann mit den enormen Computerleistungen und mit genug Daten hatte man dann die Möglichkeit gehabt, das durchaus auch dann an verschiedenen Stellen einzusetzen, künstliche Intelligenz. Und da war dann eben sozusagen die Idee geboren, wie können wir denn so eine Maschine bauen, die im Grunde genommen genau das Gleiche macht wie unsere menschlichen Portfolio-Manager, auf dieselben Daten drauf gucken, dieselben Texte lesen und uns eben quasi neue Investitionsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das war so im Grunde genommen die ganze Idee vor 10 Jahren.
Aha, okay. Und da hat man sich ja dann auch reingeholt, glaube ich, ne? War das nicht auch der Impuls?
Genau, also ja, also es war quasi, ja, wie es manchmal so ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dr. Leber hat halt gerade jemanden gesucht, der in dem Bereich was schon mal gemacht hat. Ich war relativ frisch fertig mit dem Mathematikstudium, hatte mich damals schon mit neuronalen Netzen und was es da so an Stichwörtern gibt in dem Bereich beschäftigt. Und ja, da hat das dementsprechend sehr gut gepasst und dann konnten wir auch direkt im Grunde genommen loslegen mit den Finanzdaten und den Modellen.
Ja, ja genau, da haben sich ja zwei gefunden. Wer schon Mathematik studiert, hat schon mal eine Hochachtung. So viel dazu. Für jemand, die in Mathe im besten Fall eine 4 hatte, weißt du, bin ich da schwer beeindruckt, wenn jemand mir sowas erzählt. Also das heißt, seine Idee war eigentlich, die Datenmenge, die man heute hat, besser, effizienter zu nutzen, als dass ihr jetzt als Portfolio-Manager und Managerinnen, er hatte ja auch eine Dame bei euch, die ich auch kenne, das einfach mal ein bisschen effizienter zu machen. Ne? Das heißt, also ihr habt quasi eine KI, sage ich jetzt mal, entwickelt, wo man eben eine Textanalyse am Anfang gemacht hat, also diese ganzen Berichte und so weiter zu verforschen. Und dann habt ihr das aber nochmal ergänzt, ja? Und das war, glaube ich, auch dann dein Doing, oder?
Genau, also sozusagen nicht nur Texte auszuwerten, sondern eben halt auch das ganze Zahlenwerk, was man halt eben auch in Jahresberichten, in Quartalsberichten von den Firmen bekommen kann. Das liegt uns alles vor, ist ein großer Datenschatz und den versuchen wir natürlich nach Möglichkeit zu heben.
Okay, ich denke, das ist auch eine der klaren Vorzüge von KI, dass man eben Fülle von Daten relativ effizient durchforsten kann, weil das ist ja dann schon sehr viel Arbeit für einen oder brauchst du ganz eine Armee von Analysten, die das, glaube ich, macht, oder?
Exakt, genau. Also es ist für uns ist es im Grunde genommen ein weiterer Kollege, der uns halt ja in einer sehr objektiven Art und Weise immer wieder neue Beispiele und neue Investitionsmöglichkeiten aufzeigt. Aber trotzdem, der Mensch stirbt da ja auch nicht aus. Also der ist auch wichtig in dem ganzen
Prozess. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, ne? Schafft man da sich nicht selber ab als Fondsmanagerin oder Fondsmanager, wenn man eben jemanden so ein Buddy hat, ne, der dann eigentlich jeden Morgen schon frisch ist, bevor du Kaffee hast, hat er dir schon die Welt durchforstet.
Ja, also grundsätzlich ja. An manchen Stellen, aber es gibt trotzdem immer noch Bereiche, wo der Mensch deutlich besser ist. Überall da, wo wir eben wenig Daten zur Verfügung haben, ist es schon noch so, dass so jemand wie Dr. Leber sich sicherlich nicht selber abschafft. Sagen wir mal, wenn eine Firma neu an den Markt kommt, wenig Zahlenwerk da ist, man vielleicht auch eine gewisse Fantasie für die nächsten 5 bis 10 Jahre mitbringen muss, da ist der Mensch einfach immer noch der KI oder auch den Maschinen deutlich überlegen. Wir brauchen immer noch sehr, sehr viele Daten einfach, um das alles irgendwie zu bearbeiten.
Das ist stabil funktioniert. Also Vorteil ist Team-Rechnerleistung. Da geht eindeutig der Vorteil, würde ich jetzt mal hin, oder? Aber auch, sag mal, dass diese Maschine keine Emotionen hat. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, was würdest du sagen? Weil man sagt ja auch Fondsmanagerinnen und Fondsmanager immer nach, ne, dass sie so ein bisschen verliebt in so einen Titel sind. Ne? Und dann, ne, dass man dann nicht loslassen will, so wie im echten Leben. Das passiert ja bei der Maschine dann nicht.
Nee, die ist halt auf einen bestimmten Zeitraum optimiert und darin ist sie dann auch gut. Nicht mehr und nicht weniger. Und das hat natürlich zum einen Vor-, zum anderen aber auch Nachteile. Also wenn jetzt unsere KI, das ganze Aktienuniversum bei uns, das sind dann in etwa so 3.000 bis 4.000 Unternehmen, die da durchforstet werden von unserem Modell. Dann ist es eben so, dass sie, wenn wir eine Umschichtung machen, dann auch immer wieder natürlich viel, viel bessere Ideen findet. Das, was sozusagen da der Nachteil ist, man verliert so ein bisschen diesen langfristigen Anlagehorizont, der durchaus bei uns natürlich in unserer Anlagephilosophie als Firma auch eine große Rolle spielt. Das ist beim Menschen natürlich viel, viel besser. Also man kann es als Verliebtheit sicherlich interpretieren oder halt auch sozusagen als Eigenschaft beim Menschen festlegen, aber vielleicht hilft es halt auch sozusagen dann auch einen längerfristigen Blick dann auch auf die Unternehmen werfen zu können, als das bei einer KI im Moment der Fall ist.
Ja, okay. Wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile.
Genau.
Vielleicht kannst du uns mal mitteilen, wir reden ja gleich über den, wie ihr das in dem Fonds an sich macht, aber investiert ihr denn direkt in Werte, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, also Aktiengesellschaften, die darauf spezialisiert sind? Ist das, was in euren Fonds stattfindet? Und wenn ja, welche Titel habt ihr denn da?
Also allgemein ja, wenn wir später zu dem Portfolio von der KI kommen, die KI wählt selten KI-Titel aus, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ja, also ganz, das ist schon mal ganz interessant. Aber natürlich in den Portfolios von unseren menschlichen Portfolio-Managern finden wir natürlich einzelne Titel, weil das für uns auch ein Thema ist, was einfach auch einer der großen Trends über die nächsten Jahre sein wird. Das haben wir aber auch nicht erst dieses Jahr festgestellt. Dadurch, dass wir ja die Modelle auch selber in-house entwickeln, sind wir natürlich dann insgesamt auch an dem Thema schon sehr lange auch dran. Ein Beispiel jetzt mal zu nennen wäre eine Nvidia. Die ist ja dieses Jahr sehr, sehr gut gelaufen mit dem ganzen Hype um ChatGPT und diese Large Language Models, die halt eben trainiert werden müssen auf diesen GPUs. Allerdings bei uns war es so, ich war vor 6, 7 Jahren das erste Mal auf einer Entwicklerkonferenz von Nvidia damals im Silicon Valley und kam damals sehr, sehr begeistert zurück, weil es gab so viele Anwendungsmöglichkeiten, man konnte so vielen Leuten auch zuhören, was sie auf diesen GPUs von Nvidia entwickeln, eine riesige Entwicklergemeinschaft. Kam damals zurück und habe Dr. Leber natürlich auch von berichtet und wir haben schon sehr, sehr früh dann eben auch in eine Nvidia investiert und eben nicht erst nachdem das dann quasi groß auch in der Presse war. Mittlerweile ist es aber für uns natürlich auch, sage ich mal, ein Titel, der aus Value-Gesichtspunkten strapaziert ist, um es mal so zu nennen. Aber uns gefällt immer noch das Unternehmen, wie es geführt ist, die Anwendungsbereiche, die da auch noch kommen werden, gefällt uns einfach sehr, sehr, sehr gut. Ja.
Und was ist so, also mit so einem Alphabet Meta? Die würden mir jetzt spontan einfallen. Ich meine, die hat da fast jeder in seinem Portfolio, wenn man MSCI World hat. Ja. Da muss kein KI-Experte sein, ne?
Ja, richtig, ja. Also eine Meta haben wir nicht im Portfolio. Ein Alphabet haben wir tatsächlich auch im Portfolio. Die haben natürlich auch eine sehr große Basis an Entwicklern, die auch sehr, sehr gute Arbeit leisten. Gibt ja dann auch sozusagen diese kleinere Einheit mit den Bets, also den Wetten für die Zukunft. Das schreibt zwar immer Verluste, aber da sind halt Sachen drin, wo man sagt, okay, das könnte halt das nächste große Ding sein. Das gefällt uns schon auch ganz gut. Also das ist halt auch eine Firma, die uns sehr, sehr gut gefällt, ja. Also in diese wir auch investiert.
Jemand auch aus Europa?
Ja, teilweise dann eben halt auch, sage ich mal, in der Wertschöpfungskette, was jetzt so Chip-Entwicklung angeht, ist da ja auch einiges dabei. In der ASML kennen ja viele sicherlich auch. Von der Modellentwicklung her, ja, ist man ja in Europa immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwas, was mal da so ein Gegengewicht gegen die USA liefert. Gibt es wenig, oder wenn dann sind es sehr kleine Firmen, die versuchen, was dagegen zu halten.
Ja. Interessant.
Also eher dann sozusagen, was den Chip-Bereich angeht, da sind wir dann in Europa durchaus auch fündig geworden.
Infineon zum Beispiel.
Auch, ja.
Ja, genau. Münchner Titel. Okay, interessant. Wie sieht es eigentlich jetzt mal ganz completely off topic, aber ich denke doch, dass es da irgendwo einen Zusammenhang gibt. Gaming Stocks. Also ich denke mir halt immer, dass diese Gaming Stocks, ich meine jetzt gut, diese eine Aktie, die jetzt an eine Unternehmen, die jetzt an Microsoft gehen, Activision, ist eine Geschichte, aber ich glaube, dass die Attraktivität von diesen Gaming Stocks doch auch durchaus für KI interessant sein muss, weil wenn man sich so umschaut, die entwickeln ja viele Sachen, die auch visuell sind, die dann auch sicherlich, jetzt Stichwort Metaverse, zum Einsatz kommen. Ist das etwas, was für euch auch auf Radar ist?
Ja, es gibt halt wenige Einzelspieler, also du hast jetzt gerade die Activision Blizzard genannt, genau, das ist zum Beispiel eine. Für uns dann eher sozusagen in der nächsten Ableitung, also jetzt, ich nenne jetzt trotzdem auch nochmal die Nvidia, weil im Grunde genommen sind die ja eigentlich auch groß geworden durchs Gaming. Also dass halt die Spiele ruckelfrei laufen. Da braucht man halt dann im Idealfall so eine GPU halt bei sich auf dem Rechner drauf oder mehrere. Das heißt, das war jahrelang ja im Grunde genommen der größte Umsatzbringer auch bei Nvidia. Also indirekt sind wir da an der Stelle, was Hardware angeht, beteiligt. Die einzelnen Spieleentwickler, da muss man eben dann natürlich auch viel Research und Know-how reinstecken. Was könnte denn sozusagen der nächste Hype sein? Was die Leute dann catcht. Alternativ, was uns auch gut gefällt, ist dann zum Beispiel eine Nintendo, die ja halt auch einfach so ein über Jahrzehnte gewachsenes Pool an Figuren, sei es Super Mario, wo er jetzt auch dieses Jahr auch ein Film rausgekommen ist, der ja auch ein sehr großer Blockbuster war.
Besser als Barbie.
Barbie habe ich nicht gesehen, also Super Mario habe ich gesehen.
Fehler.
Barbie habe ich nicht gesehen, noch nicht. Von daher kann ich den Vergleich nicht ziehen, aber also auf jeden Fall, die wissen sehr gut sozusagen mit ihren Figuren das immer weiter auszuschlachten, neu zu erfinden und da hat man auch natürlich so einen gewissen Spieleanteil dann natürlich auch.
Okay, drin, ja. Das hat mich nur mal interessiert, weil ich besitze ja unter anderem so einen Gaming-ETF. Und der ist auch sehr gut gelaufen, da hat er ein bisschen so einen Lull gehabt und jetzt hat er wieder so einen Hype, wahrscheinlich durch den Verkauf von Activision, aber ja. Ich habe ja meine eigene private Theorie, die ich jetzt hier nochmal testen wollte.
Aber auch, also man kann sich mal, wenn Nvidia, die machen so alle halb, dreiviertel Jahr, machen die so eine, diese Entwicklerkonferenz, das kann man auch online verfolgen. Und wenn man da mal die Keynote von dem Jensen Huang, also vom CEO von Nvidia sich anguckt, da werden die einzelnen Bereiche vorgestellt und Visualisierung ist da auch ein sehr, sehr großes Thema. Weil ja auch diese Welten, die werden ja auch immer größer und so weiter in den Spielen und das muss ja auch irgendwie alles entwickelt sein. Vielleicht dann auch die Gegner sollen vielleicht auch ein bisschen schlauer sein, als einfach nur nach Regel XYZ sich zu bewegen, sondern da kann ja auch durchaus sowas eingesetzt werden wie KI-Gegner im Grunde genommen, die vielleicht auch mitdenken und einem das Leben dann nochmal ein bisschen schwerer machen. Also in dem Gaming-Bereich kann man viel mit KI machen. Ne?
Ja, ich dachte es mir. Von daher behalte ich meinen E-Gaming-Stock. War ein ETF. vielen Dank für den Insight-Tipp, lieber Kevin.
Ja.
Genau. Aber jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, welche Werte da vielleicht interessant sein können, wie ihr das auch einsetzt, was ihr also tut. Aber euer bester Freund KI selber pickt die am wenigsten raus. Jetzt lassen wir mal dahingestellt, warum das so ist. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Und zwar, das ist ja euer Akatis AI Global Equities, also ein weltweit anlegender Fonds, der auf AI, wer da so Artificial Intelligence hat er zumindest im Namen. Ja. Und den gibt es seit 2017. Ich habe gelesen, dass die FAZ gesagt hat, der ist besser als jeder MSCI World. Zur Performance kann ich jetzt gar nicht exakt sagen, das konnte ich gar nicht so genau nachschlagen. Also das fand ich jedenfalls interessant, dass das so ein tolles Produkt eigentlich ist. Aber der investiert ja gar nicht in KI-Werte, haben wir gerade gesagt, sondern er ist der Portfolio-Manager, ja. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen? Das ist immer wieder ein Thema, schafft sich Kevin wieder selber ab?
Ja, das waren jetzt viele, viele Fragen auf einmal also, tatsächlich.
Versuch's einfach mal.
Also erstmal vielleicht, was die FAZ da gesehen hat. Also es ist, war kein Produkt gewesen, was von Anfang an gut gelaufen ist. Du hast richtig gesagt, 2017 haben wir das aufgelegt, damals auch erstmal hauptsächlich mit eigenem Geld. Und bevor wir den Fonds aufgelegt haben, haben wir da auch, ja, wie gesagt, erstmal jahrelang Forschung auch in das Thema reingesteckt. Jetzt war es aber so, dass in den ersten zwei Jahren wir der KI zu viele Freiheiten gegeben haben. Und in den ersten zwei Jahren wir nicht das erzielt hatten, was wir wollen. Die KI hat kein Geld verloren von dem, was wir reingesteckt haben, hat aber nicht die Outperformance gegen den MSCI Welt, was unser Vergleichsmaßstab ist, erzielt. Und dann haben wir nach zwei Jahren uns halt eben hingesetzt und hatten genug Daten, um zu analysieren, was hat die KI jetzt gut gemacht, wo haben wir sie vielleicht überschätzt mit dem, was wir ihr an Aufgaben gegeben haben. Wir haben den Prozess sehr, sehr stark umgestellt und für uns quasi wie eine Art Neustart mit einer neuen Aufstellung der KI gestartet.
Okay.
Und in den letzten 4 Jahren ist das Ergebnis halt so, wie wir es auch ursprünglich vorhatten. Hat jetzt auch 10% ungefähr den MSCI Welt geschlagen über den Zeitraum. Und das ist sozusagen das, was die FAZ da aufgegriffen hat. Also sie hat nicht den Gesamtzeitraum, sondern sozusagen den Zeitraum, ab dem wir umgestellt hatten, aufgegriffen. Schaffe ich mich selber ab? Ich glaube nicht, weil auch wenn das ein Fonds ist, der durch künstliche Intelligenz gemanagt wird, ist es doch so, dass an allen Ecken und Enden im Investmentprozess der Mensch Entscheidungen treffen muss. Man darf die KI in dem aktuellen Status der Entwicklung nur als ein Tool verstehen, als ein Werkzeug, was eine Aufgabe löst. Was wir als Daten da reinstecken, was wir am Ende als Ziel im Fonds verfolgen, wie das Ganze ausgewertet wird und so weiter und so fort, das muss alles der Mensch festlegen. Wenn diese Leitplanken gesetzt sind, das muss man sich aber halt auch gut überlegen, ja, dann agiert zwar innerhalb dieser Leitplanken die KI ganz frei, kann auch selber entscheiden, was für einen Anlagestil sie oder ist er, wie it. Ich weiß nicht, it. Wie wollen wir, ja, it, bleiben wir bei it, was für einen Anlagestil it haben will, ja, und das kann dann halt in unserem Fall ist es halt so, dass wir durch unsere Daten, die wir ihr zur Verfügung stellen, also alles, was in Geschäftsberichten zu finden ist, von Umsätzen über Gewinne, Dividendenausschüttungen und so weiter, wir natürlich ihr so einen gewissen Fokus in Richtung Fundamentalanalyse halt geben und es dann auch eigentlich gar nicht so verwunderlich ist, dass da wie so ein kleiner Value-Investor rauskommt. Und das Schöne ist, es investiert auch eher in kleinere Firmen, in unbekanntere Firmen und eben nicht in die, ja, heutzutage nennt man sie ja die Magnificent Seven, also die größten Firmen, die größten 7 Firmen der Welt. Also die findet man bei dem Portfolio nicht. Mhm. Die meisten Firmen sind sehr, sehr unbekannt. Also es sind 50 Unternehmen, in die investiert wird und es ist auch nicht so, dass man als Anleger die Firmen wahrscheinlich nicht kennt, auch unsere Portfolio-Manager kennen die zu, naja, ich würde mal sagen 50-60% auch nicht. Wo ich jetzt dann auch wieder auf den Punkt von Anfang an zurückkomme, ne? Es ist einfach auch ein Ideenpool auch für unsere menschlichen Kollegen. Da können sie sich bedienen, müssen sie aber natürlich nicht. Aber es sollte auf jeden Fall in der täglichen Arbeit helfen.
Ja. Interessant, das heißt, ihr nehmt eure Daten, ihr setzt die Parameter und dann schmeißt er mal, sag ich mal, so eine Münze rein und dann guckt er, was quasi bei rauskommt. Dann gelangen 50 dieser besten Ideen quasi in das Portfolio rein. Und das macht dann, das setzt ja auch 1:1 um oder gehen sie nochmal her und sagt, nee, das war jetzt irgendwie Bullshit, was da rausgekommen ist. Wie muss man sich dann den Endprozess vorstellen?
Ja, der Endprozess ist natürlich auch wieder ein Abnahmeprozess vom Menschen. Also wir zeigen die Titel dann unseren menschlichen Kollegen. Die könnten theoretisch nochmal ein Veto einlegen. Es ist in der Historie bisher nie passiert. Es gibt aber auch Sachen, wo beispielsweise, ich meine, dieser ganze Umschichtungsprozess, der dauert halt 2-3 Wochen, sage ich jetzt mal. Und von Daten ziehen zur Umschichtung in dem Zeitraum können natürlich nochmal Informationen oder News aufpoppen, die dazu führen, dass wir schon eingreifen müssen. Sagen wir mal, eine Firma wird übernommen, in die KI jetzt investieren will. Dann muss ich natürlich sagen, oh, die gibt's leider jetzt nicht mehr. Du musst den nächstbesten Kandidaten nehmen. Also es gibt verschiedene, sage ich mal, Fälle, die man einmal abklopfen muss, dass das in Ordnung ist, aber dann wird das 1:1 umgesetzt, wie die KI uns das auch dann vorschlägt.
Sehr, sehr interessant. Und ich meine, fällt mir spontan so ein bisschen der Affe ein, der einfach so ein paar Darts geschmissen hat und dann gesagt hat, besser performt hat als so mancher Fondsmanager. Also weiß ich nicht, ob die KI jetzt mit dem Mindless Monkey da zu vergleichen ist. Also es steckt ja schon Input von euch da drin und Rahmen.
Man kann auch analysieren, ne, dass der Monkey wäre ja sozusagen, wenn er auf die Dartscheibe wirft, so 50%, in 50% wäre er richtig, in 50% der Fälle falsch. Und man kann natürlich dann sehr, sehr genau messen innerhalb der Sektoren, so trainieren, lassen wir die KI da trainieren, innerhalb jedes Sektors soll sie uns die besten Kandidaten ausspucken. Mhm. Man kann natürlich sehr, sehr genau dann auch messen, ob sie eher Richtung 55-60% richtig liegt in einem Sektor, auch möglichst konsistent über die Zeit. oder ob sie eben der Monkey ist, ja, der da nur auf die Dartscheibe drauf wirft in einem Sektor. Das kann man schon sehr, sehr genau analysieren. Also es ist nicht so, dass man das nicht beurteilen könnte, was sie da machen.
Gab es irgendwie mal so ein komplettes Negativbeispiel, was da rausgekommen ist, wo ihr dann mit den Händen Kopf geschüttelt habt und sagt, oh nee, also bitte nicht?
Ja, aber also immer erst so im Nachhinein, ne? Also es ist ja auch immer...
Wie im Echtleben.
Also... wir hatten jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr hatten wir zum Beispiel einen Publisher aus den USA, wo, ich sag mal, nach relativ kurzer Zeit, 2-3 Monaten, wo wir investiert waren, dann eine Restrukturierung angesagt wurde. Ist natürlich jetzt, man darf die KI sich ja jetzt auch nicht vorstellen, dass sie ja jetzt irgendwie eine Glaskugel hat, ja. Das war natürlich, ist zum Beispiel ein sehr, sage ich mal, negatives Beispiel, da hat auch der Aktienkurs gelitten. Aber wir haben eben auch Beispiele, jetzt auch vor einem Dreivierteljahr, Jahr ungefähr, wurde in die World Wrestling Entertainment investiert, genau, wo man auch als erstes so mal irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie was ist das denn jetzt? Aber wenn man sich dann mal anschaut, was die für eine loyale Fanbase haben und auch was die Firma auch für eine Preissetzungsmacht hat bei diesen Wrestling-Events, die können mittlerweile, ich glaube, knapp 95 US-Dollar im Schnitt für ein Ticket verlangen und keine Ahnung, im Frühjahr beim WrestleMania 39 waren übers Wochenende 162.000 Leute. Krass. Also das, die Leute sind schon bereit, da Geld für auszugeben. Und so auf den zweiten Blick war es dann eigentlich gar nicht mehr so eine verrückte Idee, sondern eigentlich ein ganz schöner Value-Titel, der auch so einen Burggraben hat, der schwer angreifbar ist, wie wir das als Value-Investoren immer ganz gern beschreiben. Ja, also von daher aus europäischer Sicht vielleicht manchmal so ein bisschen komisch, sich das anzugucken mit dem Wrestling, aber
ich glaube,
in den USA ein großes Thema.
Was ich doch eine interessante Erkenntnis finde, weil du ja auch als Fondsmanager doch auch mit deiner eigenen Bias natürlich daran gehst, ja, und dir so eine Firma hättest du dir gar keine Beachtung geschenkt, denkst du, what the heck, was ist denn das für ein BS, ja,
ja.
Und dann schlägt dir dann aber das jemand vor und dann wirst du eigentlich gepromptet, da nochmal genauer hinzugucken. Nur weil Wrestling dir jetzt fremd ist, ja, heißt es ja nicht, dass es kein Big Business ist, wie du feststellen musstest. Und exakt, das finde ich jetzt interessant. Das heißt, ihr habt da neue Ideen auch bekommen, auf die ihr sonst nicht gekommen wärt. Und euer weltweites Portfolio ist dann auch nicht das typische, hier ist mal der MSCI World in Clone, ja, sondern auch mit ganz anderen Ideen. Und wie man sieht, hat es ja auch der Performance im Fonds nicht geschadet. Also interessanter Ansatz, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das heißt, man lässt den Portfolio-Manager, den KI, die KI sein, aber trotzdem braucht es noch Menschen wie dich und andere, die da noch ein waches Auge drauf haben, was die Maschine ausspuckt. Also ich fand das jetzt sehr spannend. Ich glaube, ich habe wieder was gelernt, wie immer. Deshalb mache ich auch diese Podcasts. Kevin, ein Dankeschön für ein sehr sympathisches Gespräch und wer Interesse hat, mal zu gucken, was Akatis macht, geht gerne mal auf seine Seite. Da findet ihr auch das freundliche Gesicht von Kevin.
Vielen Dank.
Also ganz lieben Dank. Infos zu all diesen Themen findet ihr natürlich immer jeden Donnerstag in unserem Newsletter und da kündigen wir auch unsere Gäste wie Kevin und andere natürlich an. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss nach Frankfurt, Kevin.
Ciao, vielen Dank.